Das erste Mal hier in Ihrer Gemeinde. Helmut predigt heute in Herne und ich komme aus der Baptistengemeinde in Herne. Ich bin sozusagen ein Grenzgänger, komme aus Westfalen. Und obwohl unsere Landesverbände jetzt ein Landesverband NRW bilden, ist es der Normalfall, dass man innerhalb Rheinland und Westfalen diesen Kanzeltausch macht. Diesmal war es so, dass wir beide mit ihm am vergangenen Sonntag verhindert waren und übrig geblieben sind, und so haben wir uns gefunden. Ja, ich bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen. Ich bin seit 6 Jahren oder bald 7 Jahren in der Gemeinde in Herne Pastor. Davor war ich in Münsterland in 2 Gemeinden, Borken und Coesfeld. Bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Die Älteste ist 23, der Sohn ist gestern 21 geworden und dann haben wir nochmal 2 Mädels, die sind 19 und 16. Ich habe vor kurzem eine Tagung besucht, Helmut war auf dieser Tagung auch, und dann hat Heiner Christian Rust, der referiert hat, etwas dazu gesagt, wie wir uns vorstellen. Ich bin Pastor und ich habe so und so viele Kinder. Üblich, ne? Verheiratet, ja, gehört dazu. Ist ganz wichtig hinzuzufügen. Und er sagt, was ist mit denen, die keine Kinder haben? Und die vielleicht gerade arbeitslos sind? Wie fühlen sie sich, wenn wir uns so vorstellen? Recht hatte. Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir sagen können, und was uns keiner nehmen kann, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre Jesus. Ich bin ein Kind der Ewigkeit. Dafür bin ich von Gott erschaffen und bestimmt, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und die beginnt jetzt. Wir leben schon in seiner Gegenwart. Ich möchte heute über einen Bibeltext predigen, den man auch im Sinne des Wochenspruchs sagen kann: Lasst euer Licht leuchten, werdet umgürtet, seid bereit. Und einsteigen will ich erstmal mit einem Beispiel. Es ist ja so, dass wir in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Sitten vorfinden. Manches, was uns erstaunt, zum Beispiel auch der Ausgang der Wahl in den USA, wo wir davor stehen und gar nicht verstehen können. Vielleicht mit Hilfe einiger, die ein bisschen mehr dazu sagen können, wird einiges verständlicher. Andere Länder, andere Sitten. Das gilt ja auch für Straßenverkehr, auch in USA. Wenn man dort auf der Autobahn ist, dann ist es so, dass man nach der Motto fährt, bleib auf deiner Spur. Und so möchte ich der Predigt heute auch diese Überschrift geben. Bleib in der Spur. Warum ist das so? Bei uns ist es ja verboten. Normalerweise müsste man, wenn man jemanden überholen will und wenn man ganz rechts fährt, nach ganz links fahren und überholen. Und in USA ist es anders. Da ist es möglich, wenn man jemandem, einem langsam fahrenden Fahrzeug sich nähert, da muss man nicht unbedingt nach ganz links und dann wieder ganz nach rechts, sondern man kann auf seine Spur bleiben und dieses Fahrzeug überholen. Weil jeder Spurwechsel irgendwie auch mit Risiko verbunden ist, was bei uns im Straßenverkehr nicht erlaubt ist, sollte für unser geistliches Leben gelten. Wir sollten in der Spur bleiben, die Jesus uns hinterlassen hat. Wir sollen ihm folgen. Und in diesem Sinne möchte ich uns einen Bibeltext vorlesen aus dem Philipperbrief Kapitel 3, Verse 17 bis 21. Dort schreibt Paulus: Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen vor ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Im ersten Abschnitt unseres Predigttextes spricht Paulus über falsche Vorbilder, die Gläubigen dazu verleiten, die Glaubensspur zu verlassen. Doch zunächst nennt er sich selbst und einige andere als Vorbilder für die Gläubigen in Philippi. An ihnen sollen sie sich orientieren. Bitte weiter ein. Ich habe dazu in dieser Thematik des Verkehrs und Unterwegsseins folgende Überschrift für diesen Punkt gewählt: Bitte an den Vordermann halten. Wer Fahrrad fährt, der weiß, dass es wesentlich einfacher ist, wenn einer vorausfährt und man sozusagen im Windschatten des Vordermanns fahren kann. Es kann schon einiges an Kraft ersparen und einigen auch helfen, vor allem wenn man sich abwechselt an diese Position. Paulus sagt, bitte einmal weiter, folgt meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Folgt mir, so steht es in der Lutherbibel, oder seid miteinander meinen Nachahmer, übersetzt die Elberfelder. Die gute Nachricht sagt, haltet euch an mein Vorbild. Das ist der Aufruf des Paulus, den er an die Christen in Philippi richtet. Manchmal schauen wir diesen Text an und denken, naja, Paulus, vielleicht ist es ein bisschen zu vollmündig, was du da verkündigst. Der Hinweis auf eigene Vorzüge, Stärken, Leistungen oder das eigene Vorbild gilt in unserer Kultur oft als unangemessen. Wir drücken unsere Bedenken gegen dieses Verhalten mit der Redensart Eigenlob stinkt. Bei den Lehrern der Antike war es aber durchaus ein sehr häufig angewandtes Mittel, ein pädagogisches Mittel, andere zu ermutigen, ihnen nachzufolgen. Das war ein Stil, auch den sehr häufig auch die Rabbiner gebraucht haben. Ein Schüler des Rabbiners verstand seine wichtigsten Aufgaben, seinem Lehrer zu folgen und oft in ganz alltäglichen Situationen zu schauen, wie lebt er, wie geht er mit Herausforderungen um, wie begegnet er Menschen, wie verhält er sich in seiner Familie. Und ich glaube, in diesem Sinne werden wir alle beobachtet, vor allem von Menschen, die irgendwie für sich herausfinden wollen, wie sind denn Christen, wie sind sie drauf, wie leben sie, wie gehen sie miteinander und mit anderen um. Und so müssen wir auch diesen Aufruf des Paulus verstehen. Jesus hat auch gesagt, als Rabbiner, den die Jünger am Anfang noch nicht gar nicht als Messias erkannt haben, vielleicht Hoffnung gehabt haben, dass er sein könnte. Folgt mir, lernt von mir. Paulus ging es überhaupt nicht darum, Christen in Philippi oder auch in der Gemeinde in Korinth dazu zu animieren, dass es seine Jünger werden. Als es in der korinthischen Gemeinde Streitigkeiten gab über die Frage, welcher Apostel der bedeutsame Apostel ist, weist Paulus die Gemeinde dort zurecht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, sagt er und zitiert diese Streitigkeiten in der Gemeinde. Der eine sagt, ich bin Anhänger des Paulus, der andere ich des Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Krass. So ist es. Punkt. Und dann fügt er hinzu, wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Nicht Herren, Diener. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und hier im Philipperbrief macht Paulus nichts anderes, was er auch an die Korinther geschrieben hat. Der Herr hat ihm aufgetragen, die Gemeinde zu leiten und sie vor Gefahren zu schützen. Und das tut er unter anderem in dem, dass er auf die Gefahren hinweist und sich als ein positives Beispiel zur Nachahmung empfiehlt. Und Paulus war tatsächlich ein positives Beispiel, ein Vorbild. Denken wir an Beginn seiner Tätigkeit in Philippi. Als er dort in Gefängnis geworfen wurde, geschlagen, gedemütigt, was tut er um die Mitternacht? Er tut das, was wir gerade gemacht haben. Er preist Gott und nicht irgendwo stille in seine Zelle, sondern lautstark und so, dass alle es hören können. Alle vernehmen die Botschaft von diesem Gott, der Paulus in seinen Ketten anbeten kann. Die Philipper haben sicherlich Paulus auch in anderen Situationen erlebt, auch in Situationen des Alltags. Und ich denke, Paulus war in allem glaubwürdiger Mensch. Er war sicherlich nicht vollkommen. Das lesen wir in Korintherbriefen, wie man manch einer ihn kritisch hinterfragt hat, weil die Vollmacht des Paulus in Frage gestellt wurde, aber authentisch war er allemal. Und auch in diesem Brief sehen wir, dass Paulus ein Vorbild ist. Wir sehen am Anfang des Briefes, dass es Paulus sagt, es gibt einige, die seine Inhaftierung als Anlass gesehen haben, sich zu positionieren und vielleicht umso eifriger angefangen haben, das Werk des Herrn zu treiben, das Evangelium zu predigen. Und er sagt, die einen tun es aus lauteren Mitteln, die anderen aber möchten sich in den Vordergrund stellen. Er aber, Paulus, sagt, das ist mir alles gleich. Solange das Evangelium verkündigt wird, das ist das Wichtigste. Er ist bescheiden und er ist ehrlich. Im gleichen Kapitel, im Kapitel 3, Vers 13, sagt er, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Sein Ziel ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Wir müssen dieses Ziel vielleicht mit einem anderen Bild vorstellen. Bitte einmal weiter. Als Besteigung eines Berges. Die Spitze bietet uns einen herrlichen Ausblick. Das ist unser Ziel. Und was wir nun jetzt brauchen, ist ein erfahrener Bergführer. Wir brauchen keinen, der mit dem Hubschrauber hochgeflogen wird, da abgesetzt wird und uns von oben zuruft, hier bin ich, mir nach, sondern einer, der vor uns geht. Einer, der genauso wie wir Schritt für Schritt diesen Berg erklimmen will. Der das Ziel noch nicht erreicht hat, aber der wesentlich mehr an Erfahrung mitbringt. Der uns zeigen kann, wie wir am besten diesen Berg besteigen können, der uns die Hand reicht und sagen kann, folge mir. Ich zeige dir, wer es lang geht. Ich brauche jemanden, der mir ein Beispiel dafür gibt, wie ich während des Aufstiegs mit Hindernissen fertig werde. Was ich tun muss, wenn ich gestolpert, gefallen oder gar gestürzt bin. Geistlich übertragen, also wie gehe ich mit Sünde um, mit Anfechtung, mit Enttäuschung? Wie reagiere ich auf Ärger, auf Wut in mir in manch einer Situation? Wie kann ich meinen Stolz, meinen Ehrgeiz im Griff haben? Was mache ich, wenn ich einfach müde bin und gar nicht weiß, ob ich es schaffe? Wie gut ist es, dass einer wie Paulus dabei ist, der sagt, mir nach. Ich habe dieses Ziel und ich schaue nicht zurück. Ich schaue nur noch nach vorne, dieses Ziel, diese himmlische Berufung zu erreichen. Ich konzentriere mich nur auf das eine, Jesus Christus zu folgen und das ewige Leben, zu dem er mich bestimmt hat, zu erreichen. Er ist zum Aufstieg entschlossen. Er blickt nach vorne, nach oben. Er schaut zu Jesus. Und er sagt seinen Mitwanderern, folgt mir, meinem Beispiel. Und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Er spricht also nicht nur von sich selbst als Alleinstellungsmerkmal für ein für alle Male gültiges Vorbild, sondern er redet auch von anderen. Er sagt, seht auf die. Und vermutlich redet er auch über zwei Menschen, die der Gemeinde in Philippi bekannt waren, Timotheus und Epaphroditus, seine Mitarbeiter, die er im Kapitel 2 schon bereits erwähnt hat. Wir alle sind Vorbilder, ob wir es wollen oder nicht. Wir können gute Vorbilder sein, können aber schlechte Vorbilder sein. Denn andere Menschen schauen auf uns ganz bewusst. Sie orientieren uns an uns und möchten auch Menschen haben, an denen sie sich ausrichten können. Und Jesus sagt, wir sollen das, was wir sind, nicht unter Scheffel stellen. Nicht irgendwo kleinreden. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ein Christ, der irgendwo einem U-Boot ähnlich lebt, am Sonntag auftaucht und in der Woche untertaucht, ist kein Beispiel für eine Stadt, die auf dem Berg liegt. Sein Licht muss brennen, wie wir auch gehört haben in dem Wochenspruch zu Beginn des Gottesdienstes. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ich verrate somit, dass es eine Wiederholung ist, habe ich mit meiner Gemeindeleitung darüber gesprochen. Wie ist es? Wie leben wir? Sehen wir uns als Vorbilder? Ist es uns bewusst? Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Und habe gefragt, welche Vorbilder habt ihr erlebt? Und viele haben gesagt, sie haben diese Vorbilder tatsächlich gehabt, die sie zum Glauben ermutigt haben und im Glauben geprägt haben. Oft waren es Menschen in der Familie, Eltern oder Großeltern. Aber auch Menschen in der Gemeinde, die im positiven Sinne sie geprägt haben, die sie begleitet haben. Und ich glaube, wir haben solche Menschen in jeder Gemeinde. Wenn ich euch kennen würde, dann würde ich mit Sicherheit zu vielen von euch sagen können, und das wird euer Pastor viel, viel mehr können, was er an euch das Positive findet, das Gute findet, wofür er oder wir untereinander dankbar sind. Und ich glaube, das muss auch uns in der Gemeinde bewusst sein. Wir müssen uns gegenseitig anerkennen, Dank aussprechen, ermutigen, herausfordern im positiven Sinne. Natürlich, niemand ist von uns vollkommen. Unsere Gemeinden sind es nicht. Wir haben es noch nicht drauf. Wie Paulus sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich tue alles daran, um das Ziel zu erreichen. Und wer das Negative sucht, der wird es auch unter uns finden. Aber es gibt auch viel, viel Positives. Und ich bin mir dessen sicher, auch bei euch in der Gemeinde. Und darum müssen wir uns bewusst sein. Wir können Vorbilder sein und wir sollen es sein. Dazu sind wir berufen und müssen uns nicht vor dieser Berufung auch irgendwie drücken. Leider muss Paulus die Gemeinde auch vor falschen Vorbildern und negativen Auswirkungen ihres Auftretens warnen. Denn sind oft solche Menschen nicht irgendwo im Hintergrund, sondern die preschen vor, die treten auf und auf die will Paulus aufmerksam machen. Er möchte, dass wir in der Spur bleiben und im Vokabular zu bleiben, wenn wir dieses Bild von Autoverkehr behalten, habe ich die Überschrift gegeben, Achtung, Falschfahrer unterwegs. Paulus sagt, viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Was sind das für Leute? Vielleicht sind es falsche Apostel, falsche Brüder. Ganz genau können wir es nicht sagen. Eines spricht dafür, dass es möglicherweise jüdisch-christliche Irrlehrer gemeint sind. Sie sagen zu Christus ja, aber fügen dann auch ein Aber. Christus ist gut, aber noch etwas muss hinzukommen. Für die Nichtjuden haben sie oft gesagt, du musst dich beschneiden lassen und du musst das Gesetz Mose halten und du musst noch dies und jenes tun. Und Paulus sagt, das sind Feinde des Kreuzes Christi, denn sie schmälern die Gnade, die Erlösung, die Jesus allein am Kreuz vollbracht hat. Im Kapitel 3 spricht er mit sehr krassen Worten über diese Menschen. Er sagt, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Also wir sagen, das ist es nicht, was ihr braucht. Hört nicht auf diese Leute. Aber vielleicht redet er auch über eine andere Gruppe und das, denke ich, liegt mir etwas näher in diesem Text. Er sagt, dass es Feinde des Kreuzes Christi sind. Es gab damals eine beginnende Tendenz der sogenannten Gnosis-Lehre und diese Lehre besagte, der Geist allein ist gut und alles Körperliche, alles Fleischliche ist sündhaft. Dementsprechend auch unser Körper ist sündhaft und das, was wir mit unserem Körper anstellen, tut nichts zur Sache. Wir können damit ruhig sündigen. Wir können meinetwegen auch mal die Ehe brechen. Das betrifft ja nur unser Fleisch. Und wir merken, dass Paulus hier an dieser Stelle sagt, das ist eine billige Gnade, die uns zu einem Lebenwandel verführt, der total schädlich ist. Und das wird später nochmal deutlich in diesem Text. Er bezeichnet sie, ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssen. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Das Neue Testament macht uns auch in den Evangelien deutlich, dass es Verführungen geben wird. Jesus Christus warnte und sagte, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind reißende Wölfe. Matthäus 7, Vers 15. Paulus, der so viel über die Freude in diesem Brief geschrieben hat, weint an dieser Stelle. Er ist betroffen. Er ist traurig über diese Verführung. Denn viele Menschen auf dem Leim gehen. Heute wird an manchen Orten das sogenannte Wohlstandsevangelium verkündet. Vielleicht sind wir nicht dafür so empfindlich, weil wir ohnehin Wohlstand haben. Aber da, wo es nicht der Fall ist, hören viele Menschen dieses Evangelium nach dem Motto, wenn du Christus nachfolgst, dann wirst du Erfolg haben. Erfolg im Beruf. Du wirst immer gesund bleiben. Und wenn etwas davon nicht zutrifft auf dich, dann hinterfrage deinen Glauben. Irgendetwas stimmt bei dir nicht. Ich glaube, Paulus ist ein bestes Beispiel dafür, dass er gesagt hat, dass er mit einem Leiden leben musste. Und er ist dreimal zu Gott gebetet, aber Gott hat gesagt, lass dir an meine Gnade genügen. Nicht jedes Gebet wird erhört und nicht jedes Leiden wird uns erspart. Aber eines ist wichtig. Christus kann sich in allen Situationen unseres Lebens, auch in schwierigen, verherrlichen. Und manchmal beeindruckt es viel, viel mehr, als wenn jemand, der nur spazieren durchs Leben geht. Wenn wir in die Geschichte der Christenheit schauen, dann gab es oft diese Verführung, die dem Evangelium unheimlich geschadet hat. Albert Frey hat es in einem Lied so verfasst. Es gab viel Unrecht in Gottes Namen und die frohe Botschaft wurde verkehrt. Und die, die im Zeichen des Kreuzes kamen, waren im Herzen oft selbst nicht bekehrt. Ich könnte weinen, dass Macht und Missbrauch sich mit der Botschaft der Liebe vermischt. Doch Gottes Reich hat andere Grenzen. Er sieht die Herzen, nicht was vor Augen ist. Diese Verführer haben nur diese Welt, nur ihre Begierden vor Augen gesehen, aber nicht das Herz, das auf Jesus ausgerichtet ist. Paulus will warnen, will wachrütteln und er will aufzeigen, dass Gott viel, viel mehr sieht, als was vor Augen ist. Und das will er auch in dem letzten Abschnitt gerade den Anwohnern dieser Stadt Philippi aufzeigen. Stadt Philippi war eine besondere Stadt im Römischen Reich. Sie wurde Rome in Miniature genannt, Rom in Kleinformat. Obwohl sie in Mazedonien, also in Griechenland, lag, genossen die Bürger dieser Stadt das römische Bürgerrecht. Und das war in der Antike unheimlich viel wert. Die meisten von ihnen sind noch nie in Rom gewesen und dennoch waren sie stolz, Bürger Roms zu sein. Erlebten viele Veteranen, römische Soldaten, die im Ruhestand sich dort niedergelassen haben. Und diese Stadt hat ein besonderes Privileg gehabt. Und diesen Vergleich greift Paulus hier auf. Und er sagt, wir haben alle doppelte Staatsbürgerschaft. Auch die, die im Rom, die ihres Staates, worauf sie so stolz sind, sie sind römische Bürger, also nationale irdische Bürgerschaft. Aber wir haben noch ein Bürgerrecht im Himmel. Und das ist noch viel, viel wichtiger. Das kommt ein bisschen später, aber wir können schon. Diesen Vergleich greift Paulus auf. Und er sagt, das, was du in deinem irdischen Bürgerrecht bist, das ist nur vorläufig. Das ist nur vorübergehend. Das Eigentliche und das Wesentliche kommt noch. Und das will er den Christen sagen. Ihr seid Bürger des Roms, aber das ist nicht auf Dauer. Auch wenn ihr stolz darauf seid, viel, viel mehr wert ist es, dass ihr Bürger des Himmels seid. Das bedeutet natürlich nicht, dass Christen sich nur auf den Himmel besinnen. Manchmal wird es den Christen vorgeworfen, oft zu Unrecht. Nein, wir müssen in diesem Leben voll im Leben stehen, aber wir dürfen niemals den Himmel aus den Augen verlieren. Denn das, was wir jetzt erleben, ist vorübergehend. Und es ist sogar aus der himmlischen Sicht provisorisch. Paulus sagt, wenn unsere Hütte abgebrochen wird, so eine vorübergehende Behausung, haben wir ein festes Haus im Himmel. Jemand besuchte einen berühmten Rabbiner in Polen. In seinem Zimmer gab es nur ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl. Rabbi, wo sind denn Ihre Möbeln? Fragte der Besucher. Und er fragte dann, antwortete mit einer Gegenfrage: Und wo sind Ihre? Aber ich bin doch auf der Durchreise, sagte der Besucher. Da meinte der Rabbiner: Ich aber auch. Wir sind auf der Durchreise. Und Paulus sagt: Denk daran, vergiss es nicht. Es bedeutet natürlich nicht, dass wir wie asketische Mönche leben müssen, um dieses Beispiel aufzugreifen. Paulus sagt: Ich habe beides gelernt, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Und ich habe beides als eine Gabe Gottes angenommen. Mit beidem bin ich fertig geworden, mit Gottes Hilfe. Und wenn es gut geht, und wenn es dir gut geht, dann ehre Gott mit deinem Gut, mit dem, was er dir anvertraut hat, mit deiner Schaffenskraft, mit deiner Intelligenz, mit deinem Können, mit deiner Begabung, mit deinem Beruf. Aber denke daran, das ist nicht deine ganze Berufung. Du hast eine himmlische Berufung. Richte dich auf diese Berufung aus. Und Paulus möchte sagen, jetzt können wir das einblenden, bitte bestätigen Sie das Ziel, wohin du unterwegs bist. Wenn wir das ewige Leben, wenn wir den Himmel aus den Augen verlieren, dann leben wir nicht bewusst. Dann leben wir am Ziel vorbei. Wenn wir aber mit diesem Ziel leben, dann leben wir gelassener und bewusster. Wir müssen nicht alles und um jeden Preis erreichen und mitnehmen, koste es, was es wolle. Und wenn wir dem Ende des Lebens entgegengehen, müssen wir nicht in Torschusspanik geraten, denn wir wissen, das Beste kommt noch. Welches Ziel hast du? Bist du ein Himmelsbürger? Sieht man es dir an? Ein reicher Adeliger starb plötzlich. Sein persönlicher Diener rief das ganze Personal zusammen und fragte: Wo ist er jetzt nun? Ich nehme an, im Himmel, antwortete ein Kollege. Nein, das denke ich nicht, sagte der Butler. Die anderen wollten nun von diesem Butler, der seinem Herrn am nächsten stand, wissen, woher er diese Gewissheit nehme. Dann sagte er: Nun, unser Herr hat vor jeder langen Reise darüber gesprochen und sich darauf vorbereitet. Der Himmel ist weit weg von hier und ich habe den Chef nie darüber sprechen hören. Ich habe nie gehört, dass er irgendwelche Vorbereitungen dafür getroffen hat. Paulus will nicht, dass Christen über allen irdischen Sorgen, Wünschen und Plänen den Himmel aus den Augen verlieren. Er will, dass sie zuversichtlich leben und diesem Ziel entgegengehen. bitte. In diesen Versen sagt er nochmal 20:21, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird es seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das Wichtigste für Christen ist nicht der Himmel an sich, ist auch nicht der Leib, der Jesu Leib ähnlich sein wird. Das Wichtigste im Himmel wird Jesus Christus selbst sein. Und das können wir auch in unserem Leben prüfen. Ist mir Jesus wirklich das Wichtigste, hier und heute, in meinem Leben? Wir können vielleicht auch die Frage stellen, wie viel Ewigkeit kommt in meinem Leben vor? Wie viel kommt davon bei anderen an? Merkt man es mir, dass ich ein Himmelsbürger bin? Auf dem Sterbebett werden wir wohl kaum bereuen, dass wir nicht noch mehr gearbeitet haben, nicht mehr Karriere, Erfolg und Ansehen erreicht haben. Wir werden viel eher bereuen, dass wir nicht mehr Zeit für die Beziehungen genommen haben, zum Beispiel zu unserem Ehepartner, unseren Kindern, Eltern, und dass wir nicht mehr Zeit für Gott und Menschen investiert haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir die irdische Berufung, die himmlische Berufung immer wieder neu im Blick nehmen. Ich wünsche uns, dass wir auch an diesem Ewigkeitssonntag uns darauf neu besinnen, in der Spur bleiben, dass wir gute Vorbilder sind für andere und dass wir auf die Versuchungen der Falschfahrer nicht reinfallen. Gott segne Sie. Amen.